kostet. Und ich ahne, einige, die hier sitzen, verstehen genau, was ich meine. Diese ständigen Umstellungen in der Corona-Zeit, wo man nicht wusste, was gilt morgen, was gilt heute, wie reagieren wir auf alles Mögliche, das hat Kraft gekostet. Dann die Verunsicherung durch einen Krieg in Europa, in der Ukraine. Und jetzt auch die Krankenzeit im Winter, wo so viele krank waren und viele dann doppelt arbeiten mussten oder sich krank zur Arbeit schleppen mussten. Und so richtig hört das ja auch nicht auf. Zumindest in manchen Berufszweigen fehlen einfach die Leute. LehrerInnen, PflegerInnen, da fehlen Leute. Und da müssen manche Leute ganz schön viel arbeiten. Ich treffe viele Leute, die sagen, boah, jetzt ist auch echt mal gut. Das hat an den Kräften gezehrt. Wie schön, dass ich heute über das Evangelium predigen kann. Evangelium, eine gute Nachricht, so lässt sich Evangelium am besten ins Deutsche übersetzen. Eine gute Nachricht. Paulus schreibt im Brief an die Römer, das Evangelium ist eine Kraft. Das Evangelium ist eine Kraft zur Rettung und zum Leben. Eine Lebenskraft. Ich lese die Verse vor, sie stehen fast ganz vorne im Römerbrief, Kapitel 1, die Verse 13 bis 17. Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass ich mir schon oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, aber bis heute daran gehindert wurde. Denn wie bei den anderen Heiden soll meine Arbeit auch bei euch etwas Frucht bringen. Griechen und Nichtgriechen, Gebildeten und Ungebildeten bin ich verpflichtet. Deshalb bin ich, so viel an mir liegt, bereit, auch euch in Rom das Evangelium zu verkünden. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, aber ebenso für den Griechen. Denn in ihm wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der aus Glauben Gerechte wird leben. Auf den Gedanken würde Paulus gar nicht kommen, dass er sich für das Evangelium schämen könnte. Es ist doch eine Kraft. Es ist eine Kraft, die Menschen das Leben rettet. Es ist eine Lebenskraft. Dafür schämt man sich doch nicht. Andere wollen ihm anderes weismachen. Sein Evangelium sei nur Wischiwaschi, Gleichmacherei. Es geht zu gnädig mit Menschen, um die Gnade nicht verdient haben. Aber Paulus weiß es besser. Gnade kann man nicht verdienen, denn Gnade ist eben Gnade. Und wer denkt, er hätte sie verdient, der hat sie einfach nicht verstanden. Wer meint, ihm würde Gnade eher zustehen als irgendeinem Menschen sonst auf der Welt, der weiß überhaupt nicht, was Gnade ist. Paulus ist überzeugt, das Evangelium ist stark. Es hat Kraft. Und dafür schämt er sich nicht. Er will, dass möglichst viele Menschen vom Evangelium erfahren. Natürlich, Paulus glaubt an die Auferstehung Jesu Christi. Ja, das hat natürlich Kraft. Wer hat je eine Kraft erlebt, die einen Menschen vom Tod auferwecken könnte? Ganz erstaunlich, aber Paulus redet relativ wenig von der Auferstehung Christi. Jetzt gucken wir mal, hier ist jetzt gerade zuverlässig, dann habe ich jetzt immer ein Mikro in der Hand, kann nicht so, aber das ist dann einfach so, ja, da ist heute mit der Technik irgendwie der Wurm drin und wir hoffen, dass es beim nächsten Mal einfach wieder besser ist. Also natürlich, klar, dass Paulus meint, das Evangelium hat Kraft, ist klar, er glaubt an die Auferstehung Jesu Christi, aber es ist auffällig, dass Paulus relativ wenig von der Auferstehung Jesu Christi redet und schreibt. Die Kraft, die in der Auferstehung liegt, ist natürlich unglaublich, aber Paulus kennt eine Kraft, die noch größer ist als die, nämlich die Kraft des Sterbens. Die Kraft, die darin liegt, dass Jesus Christus gestorben ist, dass Christus bereit ist, sein Leben zu lassen, das hat Kraft. Wir holen uns mal diesen Augenblick vor Augen. Die letzten Stunden, als Christus am Kreuz starb. Er wurde gefangen genommen, weil er einflussreichen Menschen nicht in den Kram passte. Er wandte sich vor allem Menschen am Rande der Gesellschaft zu, Er wollte ihnen zu ihrem Recht verhelfen, hat vieles hinterfragt. Und einflussreiche Menschen fürchteten dann, dass dieses Auftreten die Ordnung ins Wanken bringen würde, die ihre Macht sicherten. Als wurde Jesus Christus gefangen genommen, ihm wurde ein unfairer Prozess gemacht und dann wurde er verspottet, gefoltert und wie ein Verbrecher am Kreuz hingerichtet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, ruft Christus am Kreuz. Das ist doch eigentlich unglaublich, oder? In seinen letzten Tagen, Minuten vor dem Tod, seine letzten Gedanken vor seinem Tod, da denkt Jesus Christus an die Menschen, die ihm das zugefügt haben und ruft aus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Über solche Stärke staune ich. Jesus Christus lässt sich seine Liebe nicht verbieten. Sie haben ihn hingerichtet, weil er sich in Liebe den Menschen am Rande der Gesellschaft zugewandt hat. Und dann ging er darauf mutig sehenden Auges zu. Er wusste, was kommen würde und ist nicht eingeknickt. Was für eine Freiheit nimmt er sich da heraus, dass er nicht einmal den Tod fürchtet. Und jetzt im Sterben, da erlaubt er es sich auch noch, die zu lieben, die ihm das angetan haben. Das ist fast schon frech. Er betet zu Gott, dem Vater, dass er ihnen vergeben möge. Und ich staune über diese Stärke. Was kann ein Mensch alles bewirken, der den eigenen Tod nicht scheut? Liebe, die sich nicht einschüchtern lässt, hat Macht. Das sollte man nicht unterschätzen. Jesus Christus hat mal gesagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Und er macht es selber noch besser. Er liebt noch mehr. Er stirbt sogar für die, die ganz und gar nicht seine Freunde sind. Er stirbt für die, die ihm das Leben nehmen. Woher nimmt er diese Freiheit? Was liegt für eine Kraft in diesen Worten? Herr, vergib ihnen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was kann ein Mensch bewirken, der selbst in diesem Moment nichts sehnlicher wünscht als Vergebung und die Versöhnung mit denen, die ihm das angetan haben? Wenn es nach ihm geht, soll sein Tod den Menschen Leben bringen, die ihm das Leben genommen haben. Das hat Kraft. Das ist erfrischend. Wo Menschen einander feindlich gesonnen sind, da wird das Leben anstrengend. Ermüdend. Man macht sich gegenseitig das Leben schwer. Die schweren Gedanken zermürben. Wie gut, wenn dann jemand den Mut aufbringt, den Streit beizulegen. Das ist so erfrischend, das belebt. Was kann ein Mensch nicht alles bewirken, der so liebt? Und jetzt stellen wir uns vor, so ist Gott. Das ist Gott. Hier zeigt er sein wahres Gesicht. Stellen wir uns das nochmal vor, wie Christus am Kreuz hängt, die Arme ausgebreitet, sie wurden ihn am Kreuz festgenagelt. Und dann nimmt Christus sich die Freiheit heraus. Es ist so, als würde er behaupten, seht her, ich habe meine Arme absichtlich so weit ausgebreitet. Ich wollte das so, denn ich will, dass alle zu mir kommen, ohne Ausnahme. Auch die, die mir das angetan haben. Ich bin zur Versöhnung bereit. Alle sind mir willkommen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das war die Jahreslosung im vergangenen Jahr. Davon handelt das Evangelium. Jesus Christus tritt auf die Seite der Leidenden und Unterdrückten. Er leidet mit ihnen an ihrer Seite und stirbt für sie. Aber er stirbt auch für die Verantwortlichen, für die, die Schuld tragen, die Verantwortung dafür tragen. Er trägt ihre Schuld und räumt den Weg zur Versöhnung frei. Davon handelt das Evangelium. Jesus Christus lädt alle Menschen zu sich ein. Jesus Christus lädt uns zu sich ein. Denn wir befinden uns ja selber oft auf der einen oder auf der anderen Seite. auf der einen Seite der Menschen, die bedürftig sind, denen vielleicht übel mitgespielt wurde, die das gerade brauchen, dass jemand an ihre Seite tritt. Aber wir finden uns auch manchmal auf der anderen Seite wieder, die die Schuld auf sich geladen haben, die verantwortlich dafür sind, dass es anderen schlecht geht. Das hat Kraft. Das ist belebend und erfrischend. Soweit es an Christus liegt, ist alles möglich. Wo es nötig ist, da ist er zur Versöhnung bereit. Seine Arme sind weit geöffnet. So ist Gott. Manchmal zehrt das Leben an unseren Kräften. Manchmal verlangt es ganz schön viel von uns und manchmal auch zu viel. Und dann braucht man gar nicht von Menschen zu hören, die ganz Großartiges auf die Beine gestellt haben, die stark und selbstlos und bewundernswert sind. Dann ist das eigene Leben anspruchsvoll genug. Was bringt dann diese selbstlose Liebe Christi? An ihm ein Vorbild nehmen, das wohl eher nicht. Das kann uns beleben. Kann der Glaube an Christus Kräfte wecken? Manche Menschen erzählen ja davon. Und auch Paulus erzählt in seinen Briefen an einigen Stellen von einer Kraft, die in Menschen wirkt. Gottes Heiliger Geist. Er gibt Menschen Kraft, die Christus Glauben schenken. Menschen, die dieser Einladung folgen und sich auf Christus einlassen, das verspricht er, das verspricht Gott, die empfangen den Heiligen Geist. Vielleicht klingt das befremdlich, ja, Heiliger Geist, der in uns wohnt, aber es ist auch wunderbar, es ist großartig. Man kann es vielleicht so beschreiben, da ist etwas wie ein starker Motor, der einem Menschen Energie gibt und Gutes weckt. Vielleicht hat das Bild vom Motor aber auch noch ein bisschen zu viel Wumms. In der Regel erleben Menschen das dezenter, feiner. Man könnte auch sagen, da ist ein Keimling, da wächst etwas. Der Heilige Geist lässt in einem Menschen eine Persönlichkeit heranreifen, die immer mehr dem entspricht, wie Gott sich den Menschen denkt. So schreibt Paulus zum Beispiel an die Galater, im Galaterbrief im Kapitel 5, die Frucht des Geistes ist Liebe. Und weil Liebe so ein Container ist, wo man alles reinpacken kann, beschreibt er das nochmal in 8 Wörtern genauer. Und ich denke, so das eine oder andere Wort, da finden wir uns wieder und merken, oh, davon hätte ich auch gerne ein bisschen was. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte. Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Manchmal erzählen Menschen davon, dass ihr Glaube ihnen Kraft gibt. Christus empfängt uns mit offenen Armen, wir dürfen zu ihm kommen, er weckt Vertrauen. Er lädt uns ein, mit ihm und mit Gott, dem Herrn des Himmels und der Erde, in Beziehung zu treten. Und daraus empfangen Menschen Kraft. Und manche Menschen sagen sogar, und wir haben das ja gerade gesungen und Fabian Nattkämper hat das gerade nochmal hervorgehoben, da sagen manche Menschen, bei Christus, da habe ich ein richtig neues Leben gefunden. Da ist etwas komplett anders, komplett neu geworden. Das klingt doch spannend. Gerade diese Woche erzählte mir jemand, wie ihm ein Gottesdienst Kraft gegeben hat. Ein Ehepaar schrieb, dass sie Gottes Geist im Gottesdienst erfahren haben. Manchmal sind das so ermutigende und herausfordernde Worte. Oft ist es einfach das Singen, dass wir miteinander Gott loben, ihn anbeten, die Lieder, der Gesang. Es kann aber auch einfach die Stille dazwischen sein, irgendetwas, das man gar nicht so richtig greifen kann. Oder die Gemeinschaft, dass wir hier zusammensitzen, dass wir vorher und nachher noch ein bisschen Zeit miteinander haben. Und da ermutige ich auch wirklich, zum Gottesdienst zu kommen. Ihr habt es ja jetzt heute Morgen gemacht, denn hier im Gottesdienst zusammen zu sein, ist etwas anderes, als sich das im Stream von zu Hause aus anzuschauen. Manchmal muss man das, weil man sonntags morgens noch arbeitet zum Beispiel, dann guckt man später nach. Aber hier zu sein, ist natürlich was ganz anderes, dazwischen zu sein oder vielleicht sogar selber mitzuwirken und an der einen oder anderen Stelle mitzumachen. Dass wir beten können, ist für manche Menschen Evangelium genug. Wir können mit Gott sprechen, ihm unser Herz ausschütten, mit dem, was wir fühlen, mit dem, was wir denken, mit dem, was wir hoffen, aber auch mit dem, was wir fürchten oder wo wir uns Sorgen machen. Damit können wir uns jederzeit an Gott wenden. Und wir können so, wie wir sind, mit dem, was in uns vorgeht, zu Gott kommen. Auch wenn wir den Eindruck haben, das sieht ganz schön finster aus, das will ich Gott gar nicht so sagen. Ich habe gelernt, dass man sowas dann nicht sagt. Doch genau mit dem, was in uns vorgeht, können wir uns an Gott wenden. Auch das ist schon ein Evangelium. Ich nehme mir an vielen Tagen einfach mal so 10 Minuten Zeit. Dann stelle ich mir richtig den Timer mit einem angenehmen Ton am Ende, so ein Glockenklang, der dann diese 10 Minuten beschließt. Und dann setze ich mich aufrecht hin und atme durch. Und während ich so auf meinen Atem spüre, dann bete ich beim Einatmen, hier bin ich, Herr. Und beim Ausatmen, öffne mein Herz. Hier bin ich, Herr. Öffne mein Herz. Und so versuche ich zur Ruhe zu kommen. Und dann spülen auch manchmal Dinge hoch und die muss ich dann nicht verdrängen, sondern die können gerne kommen. So oft sind das Sachen, die mich bewegen. Und ich erinnere mich daran, das liegt in Gottes Hand. Das kann ich an ihn abgeben. Und dann erinnere ich mich oft an Menschen, die mir dann vor Augen stehen und ich kann für sie beten und auch sie Gott anvertrauen. 10 Minuten, in denen ich mir das vergegenwärtige, dass Gott da ist, dass ich in seiner Hand bin und wo mir das Frieden und Ruhe gibt. Andere Menschen erleben Ähnliches, wenn sie durch die Natur spazieren oder wenn sie an einen Lieblingsort gehen, den sie immer wieder gerne aufsuchen. Die Wege, auf denen Menschen bei Gott Kraft für den Tag empfangen, sind vielfältig. So vielfältig, wie wir Menschen sind. Ich weiß nicht, hast du vielleicht deinen Weg schon gefunden, da, wo du bei Gott Kraft empfängst, oder willst du das nochmal ausprobieren? Denkst, ja, ich könnte nochmal das ein oder andere ausprobieren, ob ich Gott da in meinem Alltag begegnen kann. Wann erlebst du, dass Gott zu dir sprechen kann und dein Herz neue Kraft schenken kann? Auch das ist das Evangelium. Christus empfängt uns mit offenen Armen. Wir können bei ihm zur Ruhe kommen und Kraft tanken. Lebenskraft, um Menschen zu begegnen und den Alltag zu gestalten. Das Evangelium hat Kraft. Wer Christus Vertrauen schenkt, der wird leben. Denn Christus empfängt uns mit offenen Armen. Er gibt sogar sein Leben. Das sind wir ihm wert. Das könnte doch jetzt so ein Moment sein, in dem du dich darauf einlässt. Ja, das will ich. Ich will diesem Evangelium Vertrauen schenken. Dann sprich dein Vertrauen Gott aus. Der Glaube kann von Zweifeln begleitet sein. Ich denke sogar, dass der Glaube selten ohne Zweifel daherkommt. Glaube und Zweifel schließen sich nicht aus. Sie sind kein Gegensatz. Der Gegensatz von Glaube ist Misstrauen. Wer denkt, Gott wolle ihm etwas wegnehmen, Gott meint es nicht gut mit mir, ich komme ohne Gott besser weg, das ist der Gegensatz zum Glauben. Aber Zweifel gehören wohl zum Glauben dazu. Und wenn jemand nur sagt, ich will glauben, ich würde doch so gerne glauben, ich finde das gut und ich würde mich so gerne darauf einlassen können, dann ist das bereits Glauben. Das ist ein Zeichen von Vertrauen. Christus, wenn es dich gibt und wenn das wahr ist, was man über dich sagt, dann meinst du es gut mit mir und ich will das so gerne glauben. Wer das sagt, glaubt bereits. Sprich das im Gebet aus. Und wenn es sein muss, häufiger, über eine ganze Zeit, immer wieder, vielleicht einmal am Tag. Und dann schau, wie Gott auf dein Vertrauen eingeht und was das in dir verändert. Ich hoffe, es denkt niemand mehr, ich kann doch nicht zu Gott kommen. Wenn der wüsste, was ich in meinem Leben alles schon, doch genau das ist ja die Kraft des Evangeliums, dass Christus Menschen von ihrer Schuld befreit und die Last der Schuld auf sich nimmt. Auch wer schon eine ganze Zeit Christ ist, kann jetzt spüren, na eigentlich wäre das doch mal dran, dass ich mich wieder neu auf Christus einlasse. Der Glaube kann müde werden, ein Neustart kann gut tun.
dann schildere Gott, wie du dich fühlst und bitte darum, dass er dich erfrischt. Ich sehe gerade, da ist Unruhe, aber Ärzte gehen schon raus. Dieses Evangelium, das möchte dass Paulus, dass sich das verbreitet. Das liegt ihm am Herzen. Das Evangelium liegt ihm am Herzen und er möchte, dass alle Menschen von dieser Lebenskraft erzählen. Er zählt hier das auf, Griechen und Nicht-Griechen. Wir können vielleicht auch sagen EuropäerInnen und MigrantInnen. Gebildete und Ungebildete, Menschen, denen die Welt offen steht und unterprivilegierten Menschen mit geringem Bildungsniveau. Und dann sagt er auch noch, zuerst den Juden, aber ebenso den Griechen. Ja, Juden hat Gott sich als sein Volk erwählt und daran ändert sich auch durch Christus nichts, denn er war ja selbst von ganzem Herzen Jude. Und ich habe das Bedürfnis, das gerade heute auch nochmal zu sagen, in dieser Zeit, wo wieder Antisemitismus zunimmt. Juden sind Gottes auserwähltes Volk. Das rechtfertigt nicht den Nationalismus, der an manchen Stellen in Israel gerade um sich greift, aber Juden sind Gottes auserwähltes Volk. Also Paulus ist so ein richtiger Missionar. Dem ist es ein Bedürfnis, dass alle Menschen von diesem Evangelium hören und erfahren. Und dabei hat er wirklich ganz weit alle Menschen im Blick. Das ist etwas Besonderes. Darum ist er ja der, der er ist, ein Apostel für alle Völker. Es drängt ihn, dass möglichst viele Menschen die Lebenskraft des Evangeliums erfahren. So sind wir nicht alle. Ja? Das ist Paulus. Aber hast du vielleicht einen Menschen im Blick oder vielleicht auch zwei Menschen, Menschen, die müde und kraftlos sind, Menschen, die niedergeschlagen sind und denen das Leben ganz schön Mühe macht? Welchen Menschen hast du vor Augen, dem du genau das wünschst, dass er von Christi geöffneten Armen erfährt, dass er bei ihm Kraft schöpfen kann? Kannst du mit diesem Menschen darüber sprechen? Gibt es solche Gelegenheiten oder willst du bewusst mal eine Gelegenheit suchen? Oder ist es vielleicht erstmal ein Anfang, dass du für diesen Menschen betest? Am besten regelmäßig, vielleicht täglich, sodass dieser Mensch dir immer wieder vor Augen ist. Christus geht mit ihr oder mit ihm. Und dann findet sich möglicherweise auch die Gelegenheit, darüber mal ein Gespräch zu führen. Wir singen jetzt miteinander das Lied »Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin«. Und das Lied hat heute extra ein etwas längeres Vorspiel, damit wir diese Zeit der Musik und der inneren Stille nutzen können, um in uns hineinzufühlen. In der Zeit kann das Gehörte noch etwas sacken. Und vielleicht denkt der eine oder die andere, das ist heute eine Gelegenheit. Ich würde gerne wirklich Nägel mit Köpfen machen. Ich würde mich da gerne festlegen und Christus Vertrauen schenken. Dann sprich doch nachher auch mal jemanden an. Wir haben Seelsorgerinnen und Seelsorger, die auf dem Bereich der ansprechbar sind mit grünem Schild. Ich bin auch gerne ansprechbar. Oder auch eine Freundin, einen Freund. So ein Gespräch und auch ein Gebet, das tut gut. Amen.